HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Wir sind heute in Bestbesetzung. Muchel ist wieder dabei.
Moin.
Kai ist dabei.
Moin, moin.
Bones.
Moinsen.
Und ich, Gato, ich bin auch dabei. Muchel ist noch im Auto unterwegs. Wir nehmen das Ganze hier remote von unterschiedlichen Plätzen auf. Muchel, du warst, glaube ich, gerade auf einer Insel, ne? Faroe oder wie
heißt das? Fanö.
Fanö,
meine ich. Dänemark, ja. Kaum haben die Grenzen aufgemacht, raus und ab ans Wasser. Und den letzten Spieltag vor dem Kamin in Dänemark im Ferienhaus mir angeschaut. Ja.
Gut, bist geflüchtet vom HSV.
Kann man so sagen, ja.
Natürlich wärst du dabei gewesen am 34. Spieltag, wenn es irgendwas gegangen wäre. Ich durfte ins Stadion. Das muss man sagen, das war ein ganz cooles Erlebnis immer zum Abschluss. War nicht viel los, ne? Ich glaube, da waren die Mitarbeiter so dabei, um einmal ganz kurz so zu berichten von dem 4-0 gegen Osnabrück, gegen Braunschweig. Es ging schon mal erstmal scheiße los. Ich musste einen Schnelltest Corona machen, hatte das gemacht, aber natürlich nur ein paar Minuten vor Anpfiff so ungefähr. Das Ergebnis kam dann auch noch rechtzeitig. Allerdings war mein Ergebnis, dass kein Ergebnis sein konnte. Deswegen musste ich nochmal machen. Hab die ersten zwei Tore verpasst. Dachte nur, Mann, das passte ins Bild der Saison, so eine Scheiße. Dann war ich aber oben, war ganz ruhig. Die ganzen Mitarbeiter waren da, durften ja irgendwie rein. Ich glaube, 300 Stück oder sowas. Und also Braunschweig hat gar nichts gesehen und waren auch richtig schlecht. Also die steigen völlig zu Recht ab in die dritte Liga. Wir waren ganz gut.
Von Braunschweig war im Endeffekt in der Woche zuvor mehr zu hören und zu sehen als nachher beim Spiel. Also was da vorm Spiel los war bei denen, mit Suff-Eskapaden, Hotelzimmer auseinandergenommen, was da so alles kursierte. Wahnsinn.
Von den Spielern? Ich habe das gar nicht gehört. Von den Spielern?
Echt? Oder? Ja, da sind ja ganz viele, sind ja, ich glaube, 3 oder 4 Spieler sind suspendiert worden im Vorwege und auch wirklich Stammspieler. Und die haben sich wohl im Teamhotel, haben sie sich mit dem Taxifahrer Alkohol bringen lassen und sind da so ein bisschen eskaliert. Und offiziell wird das Ganze runtergespielt, aber ich habe aus internen Quellen aus der Fanszene von Braunschweig einige Nachrichten bekommen, die das Ganze, Ganze mal so erzählen, wie es wirklich war. Und da ist es schon hoch hergegangen. Und das vor so einem Spiel gegen.
Finde ich krass. Hätten die nicht noch drin bleiben können? Oder?
Du, für die ging es um alles. Und als Spieler so Gas zu geben und 4 Spieler aus der Startelf. Und ich meine, mit ich glaube, Benny Kessel, der dabei war, der nun auch Kapitän bei Braunschweig ist. Das sind jetzt auch Spieler, die Braunschweig echt wehgetan haben. Der beste Torschütze bei Braunschweig. Alle gegen uns nicht dabei gewesen. Also, das fand ich im Vorwege schon richtig, richtig hart. Das sind ja Geschichten, die man sich sonst nur von unserem HSV erträumen lässt.
So eine Geschichte, muss ich mir sagen, würde ich mir mal im Trainingslager wünschen vom HSV, dass die Jungs da mal sich irgendwie zusammen halb secret, also natürlich darf die Geschichte nicht an die Öffentlichkeit kommen, aber so zusammen einen reinkegelt, sowas verbindet ja auch und am nächsten Spieltag meinetwegen völlig verkatert zum Trainingsspiel macht. Aber ich glaube, so wächst ein Team zusammen. So wachsen ja auch die Fans zusammen. So sind wir auch zusammengewachsen, dass wir uns mal zusammen irgendwie ein Bierchen genommen haben. Und ich glaube, das hilft, aber es hilft wahrscheinlich nicht vom entscheidenden 34. Spieltag.
Wow. Also, vielleicht sponsern wir 1-2 Säulen für das nächste Trainingslager, die wir der Mannschaft einfach mitgeben, damit sie mal in den Genuss eines richtigen Suffs und einer richtigen Einstimmung kommen, so wie wir das jedes Wochenende machen.
Ja, oder wir laden sie ein zu uns, wo auch immer hin, um ein Teamabend mit uns zu feiern. Und wir organisieren alles, Trinkspiele und so weiter und so fort, Challenges. Und dann geht's mal richtig ab. Ach, das wäre geil. Dann würden wir safe aufsteigen. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen und dann machen wir die Jungs mal richtig rund. Und dann geht's ab. Ah, ist gut. Gut. Gute Idee, Woche. So, das sind die Ideen, mit denen wir operieren müssen für die nächste Saison. Denn aktuell scheint es ja nicht so zu gehen. Drittes Mal sind wir jetzt gescheitert. Gegen Osnabrück gab es natürlich, Osnabrück, Braunschweig gab es natürlich noch das Happy End. Aber vorher gegen Osnabrück haben wir alles verspielt. Ja, wir können ja mal so ein ganz, ganz bisschen die Saison Revue passieren lassen. Kai, du hast das eben schon, als wir hier eine Minute davor noch gesprochen hatten, gesagt, die Tabellenplatzentwicklung ist eigentlich ein Skandal gewesen, oder?
Ja, weil wir eigentlich, also erstmal muss ich sagen, ganz am Anfang kam erstmal ein Tiefschlag, der so total untergegangen ist. Und zwar war das das Aus im DFB-Pokal in Runde 1. Das war für mich eigentlich so, ja, ich bin mega, mich pusht das gerade, wenn wir in der zweiten Liga spielen, denke ich mir immer so, ja, okay, aber vielleicht geht was im Pokal. Und ich finde, es ist eigentlich ein geiler Modus, gerade als Zweitligist doch ein absolutes Highlight. Und da in der ersten Runde mal rauszufliegen, tut, finde ich, besonders weh, also mir als Fan zumindest. Und gut, der HSV hat es anders gesehen. Der hat gesagt, ja, kann passieren. Wir wollen überhaupt dieses Jahr den Fokus auf die Liga setzen. War dann auch so. Und die Tabellensituation war ja wirklich ewig lang, dass sie von Anfang an eigentlich oben wegmarschiert sind. Also Platz 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, echt einen guten Saisonstart dann auch hatten, trotz dem Rückschlag vom DFB-Pokal. Dann sind wir einmal ganz kurz auf Platz 4 runtergerutscht und dann wieder 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, wirklich. So sieht eigentlich ein Aufsteiger oder so stelle ich mir das vor, wenn der HSV mit seinen circa 35 Millionen Marktwert gegenüber den anderen Vereinen, also nur mal zum Vergleich zu den Aufsteigern jetzt, Bochum 21 Millionen, Greuther für 22 Millionen, das sind auch die besten Kaliber, aber selbst Kiel kommt da schon mit 19 Millionen und der Rest, also wenn ich jetzt mal Braunschweig angucke, zum Beispiel, gegen die wir jetzt gewonnen haben, 10 Millionen, also das sind schon Weltenunterschiede. Und dann kurz bevor es so in die Saison gibt, sind wir dann einmal kurz abgerutscht auf Platz 4 und auch irgendwie nie wieder weggekommen in die richtig hohen Regionen und nur noch hinterhergelaufen. Also wirklich sieht ganz, ganz hässlich aus, der Chart.
Ah, bitter. Aber gut, der Chart, der Saisonverlauf war ja eigentlich 1:1 die Jahre davor auch. Hoffen wir jetzt mal, dass wir die Geschichte durchbrechen können. Wir hatten ja eigentlich echt gute, ich sage jetzt mal, Voraussetzungen mit Terodde, die eingebaute Torgarantie. Ist jetzt leider nicht Torschützenkönig geworden. Vom 34. Spieltag lag er schon 2 Tore hinten. Und hat dann auch irgendwie ein Sky-Interview nach dem 34. Spieltag jetzt noch gegeben, unter Tränen, musste kurz abbrechen, weil er so emotional irgendwie berührt war von der ganzen Situation, positiv irgendwie wie negativ. Ja, ich sag mal so, irgendwie, er hat ja seinen Job gemacht, ne? An der Rückrunde hätte es noch besser sein können, so, aber gut, ich glaube, wie viele Tore hat er jetzt geschossen bei uns? Weißt du das?
23. Also ich
Ja.
muss auch zu Terodde habe ich eine klare Meinung. Ich finde, der hat seinen Job erfüllt. Also an dem lag es jetzt nicht, dass wir nicht aufgestiegen sind. Ich finde, der war auch vom Einsatz her top. Ich finde, dass der Abgang, klar, hatte einen faden Beigeschmack und man musste kurz in Frage stellen, ist das nicht wieder alles Show? Und wir sehen das von außen ganz anders, als es innen wirklich ist, weil letztendlich stand früh fest, und der Wechsel war irgendwie klar, dass er dann zu Schalke wollte und so weiter. Und davor dann solche Aussagen wie, ich bleibe immer, bevor wir hier aufgestiegen, nicht aufgestiegen sind, gehe ich nicht. Da musste man kurz alles in Frage stellen. Aber ganz ehrlich, ich finde jetzt an Simon Terodde auszumachen, dass wir nicht aufgestiegen sind, ist der falsche Weg. Ich hoffe einfach nur, dass wir da einen Ersatz bekommen, aber da muss ich wiederum sagen, bin ich mega positiv gestimmt, weil ich finde, dass wir jetzt mit Meißner, ich meine, das ist ja auch ein Preis. Und vielleicht Dursum, der Berlin geht, aber
da brauchen wir zumindest jetzt nur noch einen hochkarätigen Ersatz für Terodde.
Dann ist für mich ist wirklich auch geschlossen und da muss ich auch wirklich sagen,
Naja, gut.
ja.
Nee, nee, ich meinte nur,
Ja, Tegato?
Meißner ist gut, ist ein Entwicklungsspieler, aber du brauchst natürlich, aber das heißt nur einen ebenbürtigen Ersatz für Terodde. Also das ist schon, du brauchst halt einen sehr guten Ersatz und Dursun wird es nicht. Jetzt kann man nur hoffen, also ich finde zum Beispiel Jonas Hofmann top irgendwie. Das wäre geil, wenn es der wird. Aber ansonsten wird die Luft da ja auch irgendwie dünn, ne? Also wenn du jetzt keinen richtig guten findest, dann weiß ich nicht. Also herzlichen Glückwunsch mit Meißner und Winzheimer. Das ist dann schon wieder Zweitliga-Durchschnitt, außer Meißner, also kriegt den Jahrhundertlauf so, ne?
Absolut,
Aber
nein. Meißner den Jahrhundertlauf bekommt, ist es ja
ein Schirm zu
brauchst schon einen zweiten,
wenn er mal einen Tief hat oder mal verletzt ist oder auch ein junger
Spieler wird nun tief.
Hofmann, gebe ich dir noch mein Okay. Dursun
Dursum
hätte ich gern gesehen, hätte ich gut gefunden.
ansonsten
Ansonsten wird
wird
er in der zweiten Liga für mich nichts mehr sein. Da musst du schon in der ersten Liga gucken. Das wird teuer. Ansonsten musst du irgendwie Zaubertransfer im Ausland tätigen, ne?
Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob bei euch auch Kai manchmal so ein bisschen abgebrochen ist, Muchel, bei
total,
dir.
Total, ja, ja, bei mir auch.
Vielleicht ist irgendwie, klingt hier mal aus dem WLAN aus irgendwie. Wenn du es, wenn, vielleicht liegt es am WLAN irgendwie, also, I don't know. Also, ja, Stürmer haben wir durch. Wir können ja mal ganz kurz, bevor wir gleich zu Tim Walter gehen, ne? Neuer Trainer, alles neu, alles wieder geil. Wer waren für euch denn jetzt, nach mal rückblickend, die Highlights-Spieler und wer, welche Spieler haben euch auch, oder Funktionäre haben euch vielleicht auch ein bisschen enttäuscht? Also die ganzen, ich sage jetzt mal normal durchschnittlichen, die müssen wir jetzt nicht nennen, aber ihr könnt ja mal jeder überlegen, was waren die drei positiven Erscheinungen und die drei negativen Erscheinungen. Ja, ich kann anfangen. Für mich eine positive Entscheidung war mein Man Toni Leisner. Fand ich geil. Säulenspieler, geiler Typ. Hat die IV irgendwie gut zusammengehalten, hat jetzt nicht, sich nicht völlig aus Hemd und Hose gespielt, aber ich sage jetzt mal so, wäre die ganze Zeit dabei gewesen, gerade in der Crunch-Time, da so zum 22., 23., 24. Spieltag, wo wir da wieder abgesackt sind. Ich glaube, er hätte da gespielt, wäre mir da nicht so abgerutscht. Also das war für mich auf jeden Fall ein Top-Ding. Das zweite Top-Ding ist tatsächlich jetzt Meissner, also super, super spät entdeckt, aber fand ich sehr, sehr gut. Und Wagnermann vielleicht. Also eventuell muss man eigentlich Terodde noch nennen. So, dann, aber das sind für mich die drei Plusspieler und wirklich negativ gibt es tatsächlich einige. Ken Zombie hat mich enttäuscht, obwohl er sich irgendwie in die Mannschaft gespielt hat. Fand ich nicht so gut. Dann hat mich, wer hat mich denn noch enttäuscht? Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie dich von Winsheimer ein bisschen mehr, Winsheimer ist Durchschnitt bei mir. Richtig enttäuscht. Wer hat mich denn noch richtig enttäuscht? Ah, richtig, richtig enttäuscht ist irgendwie schwierig. Zwischenzeitlich hat mich Kittel und Jatta richtig enttäuscht, aber die haben es dann auch immer wieder gefangen mit ganz guten Leistungen. Also, ja, weiß nicht, ihr könnt ja mal, wer hat noch, ich muss ja nicht drei sagen, wer hat denn noch von euch, welche, die gut oder die schlecht waren?
Ja, also ich finde noch, Haier fand ich richtig gut, der hat die ganze Saison über einen sehr soliden Job gemacht. Ja, und stimmt. Ich war aber auch, bei dir bin ich bei Kittel, weil der hat mich auf die Saison betrachtet, echt, das kam zu wenig. Also der hat immer so viele Ansprüche an sich selber, will immer schön Fußball spielen und das ist dann doch ein bisschen dünn, weil er ist dann auch teilweise, wenn es nicht läuft, hat auch so eine Null-Bock-Einstellung und ist keiner, der sich mal reingekämpft hat. Und für mich persönlich war auch Leibold eine Enttäuschung. Also von, glaube ich, 18 oder 19 Vorlagen im ersten Jahr jetzt auf, glaube ich, 3, 4 oder 5 Stück nur. Der hatte hinten auch oft auf der linken Seite einige Aussetzer. Der ist doch erheblich eingebrochen gegenüber seinem ersten Jahr.
Ach, und wir müssen unbedingt noch Jasula nennen, ne?
Ja.
Also auch mit sehr viel Vorschusslorbeeren gestartet, zumindest bei mir, weil Säulenspieler und hat wirklich nicht einmal, glaube ich, seine Leistung. Also vielleicht bei einer Einwechslung ein bisschen, aber ansonsten echt immer
grausam. Und ich finde auch vor dem Hintergrund, mit dem Trara, mit dem er angekündigt wurde, der Transfer, finde ich, hat Ulreich mich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Also wir haben gesagt, Bayern, Champions League gespielt, da hast du eine gute Verpflichtung hinten. Und er hat jetzt nicht überragend, hat immer mal wieder alle 3, 4 Spiele einen riesigen Aussetzer, hat irgendwie auch keinen unhaltbaren gehalten. Das ist, weiß nicht, habe ich mehr erwartet.
Das finde ich nicht. Ja, ich finde, so ein paar Dinge hat er schon uns echt gut gehalten. Aber er sah halt unsicher aus mit dem Ball. Ne? Das war schon schwierig.
Aber einen, den ihr komplett vergessen habt, der für mich wirklich der Lichtblick der Saison ist, der leider jetzt so ein bisschen untergegangen ist, dadurch, dass er verletzt war, ist Ambrosius.
Ja, und, stimmt.
Super geil. Das ist für mich, also jemand, der aus der eigenen Jugend kommt, quasi von der zweiten Mannschaft, der sich quasi so festgespielt hat in der Innenverteidigung und dann nur durch seine Verletzung eigentlich aus der ersten oder aus der Startelf geflogen ist, ist für mich auf jeden Fall die Entdeckung und das Positivste an dieser Saison, gefolgt jetzt von den letzten Spielen von Meissner, wo ich mich freue, dass jetzt so zwei junge Leute auch mit Wagnermann und auch David, ich meine, uns wird immer vorgeworfen, so dass irgendwie, dass wir nicht die jungen Leute fördern und dass man in Hamburg irgendwie keinen eigenen Spieler ausbildet. Und ich finde, wenn man das jetzt mal so sieht, ne, mit Wagnumann, mit David, mit Ambrosius, mit Onana, was das für junge Burschen sind, auch ein Winzheimer, der noch jung ist, jetzt ein Meißner, also da soll nochmal jemand sagen. Van Drongelen, ja. Gut, bei dem bin ich, das ist für mich einer, den würde ich mit der Schubkarre überall hinbringen. Ich bin kein Fan von ihm. Ist für mich jemand, der hinten zerstören kann, aber das ist für mich einfach, ist ist für mich ein Antifußballer, muss ich leider so sagen.
Jonas David hat tatsächlich gut gespielt gegen Braunschweig. Ne? Ich habe es gesehen, hatte echt dicke Eier und hat sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Also hat mir sehr gut gefallen.
Ja, um nochmal auf die jungen Spieler einzugehen. Ich finde Ambrosius auch top, aber mit dem Spieler ist er jetzt nicht zu planen in der nächsten Hinrunde. Und so ein Kreuzbandriss ist schon wirklich ein Rückschlag, nicht nur für, dass er ausfällt, sondern auch für die Form, wenn er wieder dabei ist. Und ich muss sagen, aber trotzdem, klar, Superman jetzt mittlerweile auch 2 Millionen wert, 22 Jahre alt, das ist schon ein tolles Paket insgesamt. Wo mir das Paket gar nicht gefällt, ist irgendwie bei, kann man ja jetzt vielleicht auch mal sagen, Heil und Quarteng, die haben jetzt so, da musste erst Horst Rubesch kommen, der nun wirklich ausgewiesenermaßen die Jungen fördert. Auch wenn die Einsätze sicherlich noch nicht so dankbar waren, finde ich, ist mir das, haben die sich wahrscheinlich schon vorher nicht doll genug aufgedrängt. Und das, was ich dann gesehen habe, war für mich nicht ausreichend. Also das sind eher Spieler, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, auf die zu bauen, im Gegensatz zu Meißner und David und Ambrosius und dann muss ich nochmal sagen, auch zu Jasula, da ist ja jetzt, können wir auch für die, die es nicht mitbekommen haben, nochmal ankündigen, Sebastian Schonlau von Paderborn ist ja der erste Neuzugang, 26 Jahre alter Innenverteidiger, Muchel hat ihn gefordert gehabt sozusagen, meinte genau, diese Person fehlt noch, auch im Hinblick auf Ambrosius natürlich ein wichtiger Transfer, Schalke und Köln waren sogar an ihn dran, Das klingt schon gut. So, ich habe das Gefühl, bei Paderborn findet gerade so ein Ausverkauf statt und ich hoffe, dass Schonlau diese Vorschusslorbeeren, dass die diesmal gerechtfertigt sind, nicht so wie bei Jasula damals.
Also wir hoffen das Beste. Wir kommen natürlich gleich auch nochmal auf die jungen Spieler zu sprechen, die wahrscheinlich bei dem neuen Trainer Tim Walter eine größere Rolle spielen dürften. Tim Walter ist, glaube ich, seit gestern oder heute Morgen irgendwie offizieller HSV-Trainer. Und Bones, du kannst ja mal nur ganz kurz die vorherigen Stationen sagen, was Tim Walter bisher so gemacht hat.
Genau, Tim Walter kam über die U17 von Bayern, mit denen er deutscher Meister wurde, zur Bayern 2. Dort wurde er Vizemeister und da hat ihn dann Holstein Kiel entdeckt. Und dann hat er in der Saison 17-18 die Nachfolge von Markus Anfang bei Kiel übernommen und hat mit denen den 6. Platz erreicht. Und der 6. Platz war für Stuttgart und Hitzelsberger damals Grund genug, ihn für einen 6-stelligen Betrag von Kiel loszueisen und zum VfB zu holen. Und da ist er dann aber nach einem halben Jahr wieder gekickt worden, weil zum Ende der Hinrunde der VfB die Aufstiegsziele stark gefährdet gesehen haben. Zum Ende der Hinrunde hat Tim Walter aus den letzten 10 Spielen nur 3 Siege geholt und ist ein Fan von Ballbesitzfußball, so wie Dieter Hecking, aber er möchte auch gern Spiele entwickeln. Und ist die Frage, wie er sich das jetzt beim HSV vorstellt, was der HSV ihn anbietet als Kader. Sagen kann man es zu ihm bisher eigentlich gar nichts. Er war jetzt ein Jahr raus, kann sein, dass er ein Praktikum gemacht hat oder ob er einfach ein Sabbatical gemacht hat. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Ich glaube, so richtig, wenn man sich die PK vor Augen ruft, so richtig Freude und Überzeugung hat ja heute keiner da richtig ausgestrahlt.
Also Kimbim auf Instagram schreibt auch, wie viele Spiele gibt ihr Walter? Die Pressekonferenz war, naja, eher nicht so vielversprechend, oder? Und dann schreibt noch Make a Move 7, so richtig glücklich hat heute bei der Pressekonferenz keiner ausgesehen. Weder Walter noch Bolt. Also ich glaube, Tim Walter, ohne dass ich ihn jetzt wirklich intensiv verfolgt habe, ist, glaube ich, ein Trainer, der für Offensive steht, der erfrischenden Ballbesitzfußball spielen möchte, der Jugend durchaus eine Chance gibt, aber jetzt auch nicht der größte, mitreißende, emotionalste Trainer ist, sondern eher so ein bisschen ruhig, analytisch rüberkommt. Und das war, glaube ich, auch die Ansicht, die bei der Pressekonferenz jetzt hier so vorherrschte, was zumindest ihr uns schreibt. Und Jonas Bolt daneben ist natürlich jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er irgendwie jetzt überschwängliche emotionale Ausbrüche à la Klopp oder sowas bei einer Pressekonferenz hat. Also sehr, sehr sachliches Duo wahrscheinlich oder sehr sachliche, zielstrebige Performance gewesen bei der Pressekonferenz. Ich meine, da müssen wir jetzt auch noch nicht den Aufstieg eintüten. Hauptsache die Jungs folgen. Wie ist denn euer Bauchgefühl? Was glaubt ihr, um jetzt mal so eine Voraussage zu sagen, was glaubt ihr, wie lange bleibt Tim Walter, wenn ihr jetzt wetten müsstet?
Also vorweg, ich habe es vor ein, zwei Tagen gelesen, entweder war es die Mopo oder die Bild, dass Tune war ja damals auf Anraten von Costa und Muchel, heißt er Muchel? Nee, Quatsch, wie heißt der Manager? Mutzel verpflichtet worden. Und da hat sich, da sagte die Bild, dass Bolt sich da wohl, er hat weich klopfen lassen für Tune. Und deswegen hat jetzt Bolt sich selber auf Trainersuche begeben und dass Walter jetzt halt wirklich Bolts Kandidat ist, wo man jetzt auch, wenn das stimmt, denn auch Bolt mit der Personalie auch dann stark in Verbindung gebracht wird. Ne? Ich glaube, er wird die Saison überleben, aber was heißt überleben? Ich glaube, es wird nicht zum Aufstieg reichen mit ihm.
Es ist auf jeden Fall ein gewagter Transfer von Bolt. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wer wäre denn sonst im Rennen? Ne? Also einen Hansi Flick bekommen wir nicht, der ist ja nun bei der deutschen Nationalmannschaft, den hätte ich gern beim HSV gesehen, aber so eine Hochkaräter sind natürlich, in der Liga spielen wir einfach nicht mehr. Deswegen, ja, ich kann eigentlich zu Walter überhaupt nichts sagen. Ich habe den überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ich weiß überhaupt nicht, wie seine Arbeit bei den anderen Vereinen gewesen ist. Dementsprechend ist es, finde ich, echt so eine Blackbox. Und ich hoffe, dass Bolt weiß, was er da macht. Ich hoffe, dass er irgendwie das Ruhe einkehrt, dass er in Ruhe arbeiten kann, dass er das genötige Vertrauen hat und auch die nötigen Spieler, die da mitziehen. Das hoffe ich nicht nur für den Trainer, sondern auch für uns. Und ja, ich bin da total gespannt. Aber wie Bones eben auch schon sagte, sollte das Projekt irgendwie nach hinten losgehen, dann glaube ich, kann mit dem Trainer Bolt auch seine Koffer packen.
Maximilian Witt schreibt auf jeden Fall, wer wird Rückrundentrainer und führt uns zum Aufstieg? Also er ist nicht so sehr überzeugt, dass Tim Walter lange bleibt. Für mich wäre ja auch echt ein Szenario, also tatsächlich so Tim Walter irgendwie bis zum 20. Spieltag, meinetwegen bis zur Rückrunde. Wir sind noch irgendwie Vierter in Schlagdistanz, aber wir machen dann Trainerwechsel, holen dann einen Trainer, der irgendwie rausgeflogen ist, vielleicht in der ersten Liga, irgendwie ein Trainer, der vielleicht, ich sag jetzt mal, ein bisschen über unseren Erwartungen stehen würde, und den verpflichten wir dann und dann steigen wir mit dem Trainer auf, weil wir dann endlich mal vielleicht eine motivierte, gute Rückrunde spielen. Wer weiß, aber ja, also ich denke mal, weiß ich nicht, also wenn man jetzt ernsthaft sagt, dass Tim Walter die 2 Jahre einhält, dann würde man, glaube ich, bei Tipico irgendwie eine Quote von 8,0 bekommen, weil das einfach historisch gesehen, welcher Trainer war in den letzten 10 Jahren länger als 2 Jahre am Stück da oder 2 Jahre am Stück, ist, glaube ich, schon sehr, sehr selten. Also wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Dann schreibt noch, welche Spieler müssen auf jeden Fall gehen? Hochturm schreibt, auf jeden Fall müssen Jung, Hand, Duziak, Naray und Jasula gehen. Ich denke, wir gehen fast mit. Heuer Fernandes schreibt auch noch Dennis Hamburg.
Kann ich alles so unterschreiben.
Ja, finde ich auch. Es gab ja noch das Gerücht, dass Aaron Hunt für deutlich geringere Bezüge eventuell in Hamburg bleibt. Also das heißt irgendwie 500.000 oder 400.000 Euro. Also irgendwie
unter 500.000 Euro. Aber jetzt ganz ehrlich, was wollen wir mit Hunt? Ne? Also ich hatte es, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt, Kittel blüht für mich auf, solange er nicht an Hunts Seite spielt. Und ich habe lieber einen Kittel, der von, weiß ich nicht, 34 Spielen 24 sensationell spielt und ohne Hand an seiner Seite, als irgendwie mit Aaron Hunt, der, nee, also.
Aber Mochel Kittel ist auch so ein Typ, der spielt nur geil, wenn es insgesamt läuft. Also wenn das Team in einem Tief ist, dann kackt der auch völlig ab. Er ist keiner, der sich irgendwie mal so eine Mannschaft aufreißt. Oder,
aber ohne Hand läuft es doch.
Was?
Ohne Hand läuft es doch.
Ja, also die haben sich auch ohne Hand in die Hosen geschissen, als
so ja, ein Aufstieg ging.
Ne? Also,
ja.
Also würdet ihr Hand, ich sag jetzt mal, wenn er 400.000 Euro bekommen würde, behalten, ja oder nein?
Nein.
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 Ich auch, nein. Okay, klarer Fall. Damit
ciao. Ist
Hass auch weg, weil wir wissen ja, die ganze Führungsetage vom HSV hört ja diesen Podcast und alle Spieler auch. Fast, nein. Und deswegen Hand raus. Dann würdet ihr Wagnermann für 8 Millionen verkaufen, ja oder nein?
Ja.
Oh, würde ich von dem Kader abhängig machen, der jetzt da zusammengeschustert wird in den 2 Monaten und dann gucken, wenn das Gesamtpaket stimmt, dass man sagt, okay, ein Jahr probieren wir es mit ihm noch.
Also ich finde, wenn du 8 Millionen bekommst für ihn, weg damit. Also dafür würdest du, glaube ich, zwei neue Spieler bekommen, die natürlich vielleicht nicht, doch, die uns weiterhelfen. Ich bin für 8 Millionen und ciao.
Okay, Fiete Arp oder Jonas Hofmann nächste Saison?
Hofmann.
Okay, finde ich auch. Fiete Arp, wenn man ihn bekommen könnte für eine 0 Euro Leihgebühr, man müsste 500.000 Euro Gehalt übernehmen von seinen, ich glaube, 5 Millionen, was er aktuell bekommt. Würdet ihr ihn ausleihen?
Ja.
Nö, das ist zu teuer.
Aktuell ist er ja, ich meine, Bayern 3 ist in der dritten Liga abgestiegen und er hat jetzt, glaube ich, keine wirklich tragende Rolle gespielt. Also so, dass er hat noch nicht mal immer Startelf gespielt.
Nee, und ich finde, das muss doch das Motto sein, nicht 500.000, sondern genau das, was du gerade gesagt hast, muss doch die Bewertung rechtfertigen. Jemand, der jetzt in der zweiten Mannschaft, ich weiß, dass es dann immer nicht leicht ist in der zweiten Mannschaft, aber und dass da viele Faktoren von außen noch mit reinspielen und man nicht denkt, es wird auf einen gebaut und das ist dann auch schwer, wenn der ganze Verein einen irgendwie ignoriert, aber trotzdem, am Ende des Tages ist es ein Spieler, der in der Amateurmannschaft keine tragende Rolle gespielt hat. Was zur Hölle rechtfertigt dann eine Rückkehr zum HSV? Man erhofft sich dann, dass er irgendwie beim HSV wieder alles anders wird und allein die Hoffnung, dass alles anders wird, ist doch schon so weit hergeholt und ich muss auch mal sagen, die 8 Millionen bei Wagnermann eben, wenn man das mal vergleicht, Schalke hat im Moment einen Kaderwert von 108 Millionen, Bremen von 103 Millionen, der HSV mittlerweile nur noch von 35,4 Millionen. Das sagt mir doch, dass Tim Walter, und das finde ich schon wieder ganz gut, mit seinen 45 Jahren wenigstens noch ein Spieler ist, der wahrscheinlich dadurch genommen wurde, dass er in den persönlichen Gesprächen, weil auf Erfolge in der Vergangenheit kann er auch nicht wirklich zurückweisen, das können die anderen Trainer, die sich da beworben haben, bis hin zu Tobi Schweinsteiger, der sicherlich noch gar keine Erfahrung vorweisen kann, auch nicht. Aber es geht doch eigentlich nur darum, das Gefühl vermittelt zu bekommen, so stelle ich mir das Gespräch dann vor zwischen dem entscheidenden Person und Walter, dass er sagt, ich kann die Mannschaft irgendwie noch erreichen, denn ansonsten kommst du weder mit, in meinen Augen, irgendwelchen 8 Millionen schwer weiter, noch gewinnst du ansonsten, wenn du 20 Millionen mehr Kaderwert hast gegen die Kleinen. Also es geht einfach nur darum, irgendwie die Spieler erreichen zu können und das wird Walter den Verantwortlichen am besten vermittelt haben.
Neuer Trainer ist auch neue Chance. FLSJ90 schreibt, nicht dumm, Kinzombi jetzt Durchbruch, Fragezeichen. In Klammern, war unter Walter bei Kiel gut. Also dahinter, dem gut kommt allerdings auch ein Fragezeichen. Ich dachte, er war gut, aber das war die Frage anscheinend. Glaubt ihr, dass jetzt Kinzombi, dass das doch nochmal packen kann beim HSV? Ich glaube, in Saison Nummer 3, glaube ich, jetzt beim HSV.
Finde ich total interessant. Auch das wäre neben dem Punkt, den ich eben angesprochen habe, der zweite Punkt, nachdem ich den Trainer ausgewählt hätte. Wenn er jetzt so einen Kinzombi in die richtige Spur bringt und der sich freut, und das kann ja dann zentraler Spieler werden, bisher war es nicht. Wenn dann vielleicht so ein Lee, der immer noch nicht in Hoffenheim unterschrieben hat, vielleicht doch nochmal dazu bewogen werden kann, was für mich ein absoluter Königstransfer wäre, zum HSV zu kommen. Und er vielleicht dann noch ein, zwei andere Spieler aus Kiel hat, die er ranziehen kann, die dann wissen, das hat damals gut funktioniert und die ja auf sowas achten, dann macht so ein Trainer verdammt viel Sinn mittlerweile.
Okay. Krishan schreibt noch auf Instagram, Punkt, 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 oder klares Ziel ausrufen. 21, 22 wollen wir aufsteigen, dafür stellen wir Kader und Co. auf. Ich denke, er meint fast wahrscheinlich, dass wir nicht diese Saison aufsteigen wollen, sondern nächste Saison aufsteigen. Dass man diese Saison nochmal als, ich sage mal, junge Spieler, eingespieltes Team nutzt und dann steigt man erst in der übernächsten Saison auf, um sich vielleicht nochmal den Druck zu nehmen. Also, dass man erstmalig sagt, wir wollen diese Saison gar nicht aufsteigen, wir wollen uns positionieren für die darauffolgende Saison. Haltet ihr für sowas irgendwie sinnvoll oder nicht?
Ich glaube, diese Saison kann man ohnehin überhaupt nicht einschätzen. Du hast jetzt mit Schalke, Bremen, Hannover, HSV dort solche Schwergewichte, die jetzt um den Aufstieg mitspielen. Also du hast, glaube ich, noch nie so einen krassen Wettbewerb um die ersten drei Plätze gehabt. Und von daher würde ich da einfach mal ohne Saisonziel rangehen. Also nicht sagen, wir müssen jetzt hoch, sondern einfach mal gucken, wie komme ich rein in das Jahr, wie laufen die ersten 10, 12 Spiele. Und dann kann man ja so ein Zwischenfazit ziehen, wo man sagt, okay, jetzt können wir auch mal ein Ziel festlegen. Aber ich würde jetzt nicht bei der Liga-Ausstattung von Mannschaften sagen, ey, da wollen wir jetzt aufsteigen. Also einfach mal ohne öffentliches Saisonziel wäre auch vielleicht mal nicht schlecht. Einfach mal intern mal alles besprechen und dass man sich selber nicht unter Druck setzt.
Absolut. Also, wir werden natürlich sehen, was geht. Geil ist erstmal zu hören, dass Werder Bremen ja abgestiegen ist. Das haben wir gebührend gefeiert, tatsächlich, mit gefühltem Gedächtnisverlust. Und jetzt war gestern noch zu lesen, dass sie extreme finanzielle Probleme haben und eventuell sogar Punktverlust droht.
Ja, genau.
Wie geil wäre das, wenn sie am ersten Spieltag erstmal mit -6 Punkten starten.
Genau, die hatten die Lizenz nur unter Auflage bekommen und die können sie wohl in der zweiten Liga gar nicht erfüllen, die Auflage, und müssen jetzt durch Spielerverkäufe einen gewissen Betrag X einnehmen. Und wenn sie das nicht schaffen, haben sie gegen die Lizenzauflage verstoßen und gehen mit Minuspunkten in die Saison. Das wäre so geil.
Herrlich, herrlich, herrlich. So,
aber dann habe ich doch noch mal eine Frage an euch. Würde mich dann auch gerne auch an alle Zuhörer noch mal eine Nachricht schicken. Was sagt ihr denn zu Schalke? Ich meine, kurz zusammengefasst, Schalke, riesen Kaderwert, riesen Nummer. Alle gehen davon aus, das ist jetzt, dass die noch stärker als der HSV sind in der nächsten Saison. Ganz ehrlich, wenn man sich die Punkte anguckt und die Leistung in der letzten Saison, dann haben die nächste Saison in der zweiten Liga 0,0 was mitzureden, wenn es um Aufstieg geht. Wo positioniert ihr euch da, Bones, Gato und Muchel? Tun die sich mega schwer oder spielen die direkt oben mit?
Also ich fand das von Gramozis sehr clever. Der hat die letzten drei Spiele ja nur mit Nachwuchsspielern in der Bundesliga bestritten, um den Jungen mal irgendwie eine Chance zu geben und auch hier ein bisschen Profiluft schnuppern zu lassen. Und die haben sich ja echt gut geschlagen von Schalke und hat die Alten schon mal vorweg aussortiert, die jetzt den Verein verlassen werden. Von daher schätze ich Schalke gar nicht so grottig ein, aber ich würde auch jetzt nicht sagen, dass es sofort alles wunderbar klappt. Ich denke aber schon, dass die bis zum letzten Spieltag um die ersten drei Plätze mitspielen werden.
Was für mich, das glaube ich nicht. Nee.
Ich glaube, Schalke, man muss die Transferperiode jetzt ein bisschen abwarten. Wer geht, welche Spieler da vielleicht jetzt auch noch kommen. Ich glaube, mit Gramozis, ich bin kein riesen Gramozis-Fan, aber einen Vorteil hat er kennt die zweite Liga und er weiß ein bisschen, worauf es da ankommt. Also das ist schon jetzt nicht so wenig wert. Auf der anderen Seite, die ganzen Spieler im Verein, also im Kader, die kennen die zweite Liga nicht. Und wir wissen ja alle, worauf es mittlerweile in der zweiten Liga ankommt, dass du halt irgendwie vorne einen drin hast wie Torodde, der sich einfach nur vom Gegenspieler drängelt und das den Ball reinmacht, dann dreckig irgendwie verteidigen und geil kontern so. Also das ist ja, da musst du ja gar nicht so ein Hurra-Ding spielen. Also ich glaube, so ein bisschen Lehrgeld werden sie bezahlen und die werden es nicht leicht haben. Und ich hoffe, dass Bremen so ein bisschen so die Nürnberg-Rolle einnimmt, dass sie erstmal sich unten einsortieren. Das wäre das Allergeilste.
Ich finde es total wahrscheinlich, dass beide Mannschaften erstmal richtig um Platz 10, 11, 12, 13 spielen, weil dafür war die Leistung jetzt einfach zu schlecht, die aktuelle, und es kommen nur Schwierigkeiten hinzu, wie Spieler müssen verkauft werden, können die zweite Liga nicht. Bremen hat finanzielle Probleme, wird also die 103 Millionen, die ich genannt habe, die werden mal kurz halbiert auf 50 Millionen. Also da läuft es richtig scheiße und es wird noch viel schwerer. Ist für mich im Ergebnis Platz 10.
Also ich glaube, Bremen wird sofort im Abstiegskampf stecken. Die haben kein Geld und die müssen jetzt den Kader irgendwie mehr oder weniger verkaufen und dann müssen sie mit Nachwuchsspielern spielen. Und in Bremen hat eine krass beschissene Nachwuchsabteilung. Also die haben nur Graupen im nächsten Jahr da erstmal auf dem Feld, wenn die nicht irgendwie auf dem Transfermarkt noch Wunder geschehen lassen. Also ich sag sofort, die kämpfen echt gegen den Drittliga-Abstieg.
Ah, herrlich. Das ist Musik in meinen Ohren. Wir haben natürlich nächste Saison, ist super geil, ne? Eigentlich nur geile Spieler.
Ich freue mich schon richtig auf die zweite Liga nächstes Jahr jetzt. Echt, ich bin froh, dass die Liga jetzt vorbei ist und habe richtig Bock auf nächstes Jahr. Geile Mannschaften, die da hochkommen. Dresden, Rostock. Ey, das wären so geile Auswärtsfahrten. Jungs, echt mal. Das,
da, weil also, du hast eigentlich hast du doch fast nur geile Spiele, so bis auf, was nicht so geil ist, ist irgendwie Sandhausen, Regensburg, Aue und ja, dann ist eigentlich gut Darmstadt so. Und alles andere,
Heidenheim ist auch ein bisschen okay.
Länger. Ja, aber ja. Das geht dann schon wieder alles. Und dann hast du mit die runterkommen und du hast einfach auch viele Nordduelle, ne? Ich glaube, Kiel verkackt es gegen Köln. Dann spielst du gegen Kiel, gegen Pauli, gegen Bremen, gegen Hannover. Das ist schon mal alles in der Umgebung richtig geil, dass du die da hast. Also
Rostock, ich denk mal auch, ist auch hier oben. Ja,
Rostock, genau, super geil auch. Dass man die auch mal wieder wegballern kann. Bones, auch wenn du ein Rostock-Fan bist, dann nimm mir keine Rücksicht drauf.
Oh, eine Frage mal an euch, eine allgemeine. Findet ihr, dass der HSV dieses Jahr hätte hochgehen müssen bei den Mannschaften in der Liga?
Ja.
Ja.
Weil es ist interessant, das war punktemäßig die stärkste Saison vom HSV in der zweiten Liga. Mit 58 Punkten wäre der HSV in den letzten beiden Jahren direkt aufgestiegen. Noch nie hat die Konkurrenz so stark gepunktet wie in diesem Jahr. Also im letzten Jahr war nur Bielefeld ein bisschen mehr. Da hatte der zweite irgendwie 57 Punkte mit Stuttgart. Der HSV hat jetzt 58. Und im ersten Jahr hatten Paderborn und Union Berlin auch 57 Punkte. Da war der HSV auch direkt hoch. Also
Aber beides Mal war es ein absolutes Schneckenrennen letztes Jahr. Und ich würde sagen, dieses Jahr waren es so normale Punkte. Ich glaube, die haben
Dieses Jahr war es zum ersten Mal, wie du schon sagst, normale Punkte, weil eigentlich pegelt sich das immer so um 65 Punkte ein, plus, minus. Und das wurde zum ersten Mal in den 3 Jahren, wo der HSV jetzt oben war, unten war, erfüllt. Also eigentlich hättest du in den letzten 2 Jahren richtig aufsteigen müssen, wo alle verkackt haben.
Ja. Ja, also wir werden sehen. Uns haben noch ganz viele Nachrichten erreicht, welche Spieler denn jetzt kommen sollten, welche Gerüchte sind. Ich würde sagen, das nehmen wir mal alles mit in die nächste Folge. Nächste Folge besprechen wir, wenn wir dann zusammensitzen, dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr so Richtung Fangesang. Das war auch noch so ein Projekt von uns. Da müssen wir natürlich aber zusammen mal so ein bisschen die Köpfe uns zusammenstecken, was wir da so machen können. Und eventuell ist Scholle nächste Folge auch dabei, ne? Oder irgendwie übernächste Folge, weiß ich gar nicht.
Genau, wir hauen ihn mal an, dass er mal unbedingt vorbeikommen soll.
Ja, Scholle, wenn du das hörst, ne? Du hörst ja immer natürlich den Podcast, dann weiß ich nicht, bist herzlich eingeladen und dann können wir mal über die Saison sprechen und auch über Ausblick und über Tim Walter und vielleicht auch über die Mannschaftsstruktur und Gefüge und was dem HSV gefehlt hat und was der HSV vielleicht braucht. Ja, war dann doch irgendwie eine wilde Saison, aber am Ende des Tages wird man wahrscheinlich sagen, in den Geschichtsbüchern, die ersten 3 Jahre in der zweiten Liga liefen exakt identisch ab und im 4. Jahr hat der HSV es dann endlich mal geschafft.
Kurze Info noch, die gerade reinkam. Für HSV-Wunschspieler Philipp Hofmann ruft der Karlsruhe SC nach Abendblatt-Informationen rund 2 Millionen Euro Ablöse auf. Hofmann, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, möchte dem Vernehmen nach gerne zum HSV wechseln.
2 Millionen für einen Zweitligaspieler, der noch ein Jahr Vertrag hat. Also Oliver Kreuzer, der Manager ist,
Das ist die Rache von Kreuzer.
Ja, Kreuzer hat da gar nichts
gemacht. Gemerkt, kann der Penner.
Also ich würde mal sagen, ich sag mal so, das kann er gerne aufrufen. Er kann aufrufen, was er will. Aber bei einem Jahr Vertrag und der Spieler will zum HSV, ich denke mal, das pendelt sich dann irgendwie um 1 Million ein und dann müssen wir gucken, was wir, wie viel wir geben können. Aber die Million.
Eine Million und auch, die kriegen noch Jasula obendrauf.
Ja, das ist ein Tausch.
Und Hand.
Jasula, Hand.
Jungen kriegen sie auch noch.
Also im
Transfermarktwert kriegen die gerne 5 Millionen, aber die richtigen Spieler müssen sie schon nehmen.
Ja. Heuer Fernandes kann man auch noch abgeben. Der ist ja auch ein guter Zweitligatorwart, ne? Also das ist ja nicht so, das wäre auch noch ein bisschen Tafelsilber, den man irgendwie abgibt. Also Tafelsilber für zweite Liga Tafelsilber, was man abgeben kann. Also
Amici kommt ja auch zurück von Karlsruhe, die Ausleihe, ne? Der aktuelle Marktwert von Hofmann ist 1,8 Millionen. Wenn ich jetzt nochmal die ganzen geheimen Eskapaden abziehe, die Kreuzer hier in Hamburg hatte, die wir dann lieber nicht ausplaudern, dann denke ich mal, können wir uns gerne auf 500.000 einigen.
Ja. Ja. Also das ist nochmal eine klare Ansage an die sportliche Führung. 500.000 Euro sind zu einzuhalten oder zu unterbieten. Oh, ja, 550.000 also. Und Nein. Und wir hören uns dann nächste Woche. Schön, dass ihr so fleißig bei unserem Instagram-Account HSV meine Frau mitmacht. Es bringt immer wieder Bock. Die Hörerzahlen steigen stetig. Wir sind natürlich auch für euch in der Sommerpause jede Woche da. Denn es geht ja, so lange ist es ja gar nicht, ne? Das geht ja auch schon am 23. wieder los. Dann ist ja DEM, die können wir auch noch so ein bisschen mit begleiten. Hansi Flick hat unterschrieben. Und also die Themen werden uns nicht ausgehen. Ich würde sagen, bis dahin, ne? Nur der HSV.
Nur der HSV, Jungs.
Nur der HSV.
Und ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.